Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Rund um den Globus gehen aktuell so viele Firmen aus der Tech-Branche an die Börse wie seit Jahren nicht. Und auch in Deutschland tut sich in diesen Tagen einiges an den Börsen. Nicht nur bei den Tech-Firmen. Gestern gab der Wohnwagenbauer Knaus Tabbert sein Debüt. Morgen wird es der Rüstungszulieferer Hensoldt sein. Und am Montag Siemens Energy. Mögliche Bewertung 20 Milliarden. Euro. Der Start-up-Investor Rocket Internet, bei seinem Börsengang als aufstrebender Star bejubelt, will heute einen 180 Grad gedrehten anderen Weg gehen. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung soll der Rückzug von der Börse eingeleitet werden. Das ist das Hauptthema dieser Sendung, in der wir uns auch noch um einen weiteren Wirtschaftstrend in Corona-Zeiten kümmern, den Boom bei den Booten. Immer mehr Menschen wollen Abstand und Freiheit auf dem Wasser und auf der eigenen Planke. Zunächst aber Rocket Internet. Meine Kollegin Sandra Pfister fächert auf, wie das Start-up zur Rakete wurde.
Viele werden den Crazy Frog noch schmerzhaft im Ohr haben. Es war der wohl prägnanteste, viele werden auch sagen nervigste Klingelton, den die Samba-Brüder vor etwa 20 Jahren im Abo verkauft haben. Mit einer ihrer ersten Gründungen, Yamba. Yamba verkaufte Klingeltöne im Abo und machte die Samba-Brüder als Yamba-Brüder bekannt. 1999 gründet Oliver Samba zusammen mit seinen Brüdern Alando, einen eBay-Klon. Hier zeigt sich ein Grundmuster. Die Sambas schauen gerne, was in den USA gut läuft und adaptieren es für die Märkte in Europa, Ostasien oder Afrika. Sie wollen jetzt nicht mehr nur selber gründen, sondern anderen beim Gründen helfen, Inkubator sein, beraten und finanzieren. Sie wetten darauf, dass eine Idee, ein Geschäftsmodell funktioniert und das ab 2007 systematisch. Da gründen sie Rocket Internet und sind seither an mehr als 100 Unternehmen beteiligt oder beteiligt gewesen. Das Problem, fast keines der Unternehmen bringt Gewinn. Ihr erster größerer Erfolg ist Zalando, gegründet 2008, mitfinanziert von Rocket Internet. Home24, Westwing, HelloFresh, später Delivery Hero, es sind nicht die ganz großen Visionen, die Rocket Internet aufpäppelt, sondern erstens Handelsunternehmen wie Jumia, so etwas wie Amazon in Afrika, zweitens Möbelläden, drittens Mode wie Zalando oder die Global Fashion Group, eine Gruppe von Online-Modehändlern in Schwellenländern. Und viertens Online-Konzepte rund ums Essen. Rocket Internet war auch der Inkubator des weltweit führenden Online-Marktplatzes für Essenslieferungen, Delivery Hero. 2013 wird Oliver Samba mit den Worten zitiert: Es gibt weltweit nur drei Internetfirmen. Amazon, das chinesische Alibaba und uns.
Erster Preis, Rocket Internet 42,50.
Als Oliver Samba Rocket Internet ein Jahr später, am 2. Oktober, an die Börse bringt, einen Tag nach Zalando, zündet die Rakete aber erstmal nicht. Der Preis ist zu hoch angesetzt. Vorstandsvorsitzender Oliver Samba wiegelt ab.
Wir denken eher in Jahren. Für uns ist es heute ein Meilenstein. Für uns ist aber heute auch erst der Beginn von einem Marathon.
Der Marathon wird zur Kurzstrecke. Heute dreht Rocket Internet seine Börsennotierung zurück. Viele Anleger haben über die Jahre heftige Verluste gemacht. Topkräfte setzen sich ab. Vor 3 Jahren steigt der schwedische Großinvestor Kinnevik aus und die Aktie stürzt ab. Auf der Hauptversammlung im Juni vor einem Jahr gibt Oliver Samba zu, dass er viel Geld habe, aber nicht wisse, wie er es ausgeben soll.
Also wir hören es, Oliver Samba hat ein Luxusproblem, er weiß nicht, wie er das viele Geld ausgeben soll. Sandra Pfister jetzt bei mir hier im Studio. Samba hat deshalb den Aktionären heute auf der Hauptversammlung gesagt, dass er sie eigentlich nicht mehr braucht, sie also aus dem Unternehmen raushaben möchte, will das Unternehmen von der Börse nehmen. Frau Pfister, ziehen die Aktionäre damit?
Naja, sie haben keine Wahl, ob sie da mitziehen oder nicht, denn Samba als Vorstandsvorsitzender und die Gesellschaft, die hinter ihm steht, die haben genug Anteile, um das auch alleine zu beschließen. Die brauchen die anderen Aktionäre eigentlich gar nicht, deswegen ist die Stimmung unter denen auch nicht bestens.
Aktionärsschützer haben es ja schon vorher gesagt, der Rückzug von der Börse ist eigentlich eine Unverschämtheit.
Genau, so haben Sie es gesagt, genau. Ich habe auch gerade noch mal mit Michael Kunert von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger gesprochen. Der ist da und der sagt, ja, Sie sind sauer, aber das Ganze läuft emotional so ein bisschen gedämpfter, denn man muss die Fragen jetzt schriftlich einreichen. Also da kommen keine Emotionen mehr rüber und das Unternehmen selber hat wahnsinnig viel Raum zu antworten. Also da verschieben sich so ein bisschen die Gewichte. Und man hat das Gefühl, Journalisten sind da auch nicht erwünscht, denn die Pressestelle ist seit gestern einfach abgetaucht, da kommt gar nichts mehr. Und das kommt Rocket Internet wahrscheinlich auch ganz gelegen, denn die wollen ja auch die ganze Öffentlichkeit, die Rechtfertigungspflicht, die wollen sie eigentlich loswerden. Warum sind die Aktionäre sauer? Vielleicht muss man das einfach noch mal kurz sagen. Sie sind deswegen sauer, weil Oliver Samba, der Vorstandschef, ihnen weniger die Hälfte des Geldes pro Aktie geboten hat, die sie damals bezahlt haben. Und deswegen auch jetzt der Zeitpunkt, weil der Kurs in den letzten 6 Monaten niedrig war und die Abfindung, die rechnet sich quasi danach aus, wie niedrig der Kurs in den vergangenen 6 Monaten war. Also erst hat er sie gemolken bei Börsengang, da war der Kurs nämlich sehr hoch und jetzt, wo sie ihm lästig sind, da drängt er sie raus.
Vielleicht ganz kurz, saure Aktionäre, müssen die denn ihre Aktien abgeben?
Nee, sie können sie auch behalten, aber sie können sie überhaupt nicht mehr handeln und dann kauft man natürlich sowas wie die Katze im Sack, denn man weiß gar nicht mehr, ob man noch irgendeinen Markt hat und das Unternehmen muss sich ja auch nicht mehr rechtfertigen für das, was es tut.
Sandra Pfister, vielen Dank. Zum aktuellen Stand bei Rocket Internet. Und das nehmen wir jetzt mit nach Frankfurt in den Börsensaal zu unserer Reporterin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, noch ist Rocket Internet ja noch notiert. Was macht denn die Aktie so heute?
Ja, im SDAX ist Rocket Internet notiert. Wir sehen bei der Aktie ein hauchdünnes Plus von rund 0,2%. Aber wenn wir uns mal einen größeren Zeithorizont anschauen, die Papiere haben seit Ende August wirklich deutlich nachgegeben.
Wie sehen denn Aktionäre, die damals vor 6 Jahren bei dem großen Hype an das Unternehmen geglaubt haben und jetzt für weniger als die Hälfte des damaligen Preises verkaufen sollen, wie sehen die denn diesen Börsenabschied?
Ja, Sandra Pfister hat das ja eben schon gesagt, viele Aktionäre sind wirklich stinksauer, was jetzt passiert. Das ist eine richtige Ohrfeige für die Anleger. Kurz vor der Sendung habe ich mit Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz darüber gesprochen. Klaus Nieding ist Rechtsanwalt. Er hat die Entwicklung am Kapitalmarkt seit vielen, vielen Jahren im Blick. Und ob das denn legal ist, was die Samwer-Brüder da machen, wollte ich von ihm wissen. Hier ist seine Antwort.
Also sagen wir es mal so, nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Legal ist es auf jeden Fall nach dem Buchstaben des Gesetzes. Wir haben ja seit 2015 entsprechende Regelungen, dass, ich sag mal, der 6-Monats-Durchschnittskurs volumengewichtet entscheidend ist. Aber man sieht eben, was dabei rauskommt. Und auch hier ist der Gesetzgeber, wir haben das stets kritisiert, gefordert, nachzubessern. Aber nochmal, nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Die Aktionäre werden hier, ich sag mal, ganz ordentlich zur Kasse gebeten, beziehungsweise sind ganz ordentlich ausgenutzt worden. Und das merkt man sich.
Gut behandelt wurden die Aktionäre nie. Die viel gepriesene Kursrakete hat sich zu einem Rohrkrepierer entwickelt. Seit Jahren dümpelt der Kurs nur so vor sich hin. Rocket Internet schreibt rote Zahlen, eine Dividende wurde nie gezahlt. Rundum gut informiert wurden die Aktionäre auch nicht. Warum ist man denn so mit ihnen umgegangen?
Nun, ich glaube, da fehlt einfach, ich sag mal, ein wenig Reife für den Kapitalmarkt seitens der Initiatoren dieser ganzen Sache. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass wir hier so etwas Ähnliches wie am neuen Markt damals wieder erlebt haben. Da sind Leute mit vollmundigen Versprechungen an die Öffentlichkeit gegangen, wollten aber nicht richtig zuschauen lassen oder hinter die Kulissen schauen lassen, haben das Geld der Investoren genommen, aber ich sag mal mit Aktionärsrechten nicht unbedingt ihre Freude gehabt. Und insofern ist dieser Schritt jetzt von der Börse noch das Tüpfelchen auf das I. Wir sind von dem Unternehmen selbst keine aktionärsfreundliche Haltung in den letzten Jahren gewohnt und die Ohrfeige kommt dann noch ganz zum Schluss.
Ist das ein Schlag für die Aktienkultur insgesamt?
Es ist ein absoluter Schlag für die Aktienkultur in Deutschland, ähnlich wie dies andere Dinge in der Vergangenheit waren. Die Aktionäre, die hier dabei waren und Federn gelassen haben, sage ich jetzt mal, die werden so schnell nicht wieder in die Aktie gehen.
Was verspricht man sich von dieser Verabschiedung vom Parkett?
Nun, was die Initiatoren sich davon versprechen, weiß ich nicht. Ich kann es nur vermuten. Billiger Rückkauf der Company, möglichst wenig oder noch weniger Publikations- und Transparenzpflichten zu erfüllen, die Arbeit einfacher haben, mit dem Unternehmen machen zu können, was man will. Das, denke ich mal, sind so ein paar Motive. Aber um da auch fair zu sein, das müsste man dann auch die Herrschaften selber fragen.
Aktionäre können ja nicht gezwungen werden, ihre Anteile zurückzugeben. Welche Möglichkeiten bleiben ihnen?
Nun, Sie können natürlich im Unternehmen bleiben, Sie können in der Aktie bleiben, Sie müssen sie ja nicht verkaufen, aber dann müssen Sie natürlich davon ausgehen, dass nach Wegfall der Börsennotierung und des Börsenhandels sämtliche oder viele Veröffentlichungspflichten entfallen und man hat natürlich auch keinen liquiden Markt mehr. Das heißt, die Börsennotierung ist ja gerade dafür wichtig, dass ich auch einen fairen Preis und auch einen täglichen Preis bekomme. Wenn das dann von Zufällen abhängig ist, dann ist das natürlich für den Privataktionär nicht mehr attraktiv.
Welche Lehren sollte man denn daraus ziehen?
Als Lehren für die Zukunft ist aus meiner Sicht zu fordern, dass der Gesetzgeber die entsprechenden Regelungen über die Abfindungsangebote anpasst, dass auch die Börse entsprechend die Regeln nachschärft. Börsennotierung setzt eben dann auch voraus, dass man fair mit Aktionären umgeht und nicht, ich sag mal, nach einiger Zeit, wie wir das jetzt hier bei Rocket Internet sehen, das Unternehmen zu weniger als der Hälfte des Preises zurückkauft, zu dem man es an die Börse gegeben hat.
Sagt Rechtsanwalt Klaus Neding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Ja, Frau Welle, dann setzen wir mal einen Punkt hinter das Thema Rocket Internet, gucken auf andere Dinge. Heute wurde der IFO-Geschäftsklimaindex veröffentlicht, wird immer sehr beachtet bei Ihnen an der Börse. Gab es darauf heute eine Reaktion?
Der IFO-Index ist gestiegen von 92,5 Punkten auf 93,4 Punkte. Der fünfte Anstieg in Folge ist das. Übersetzt bedeutet das, dass die befragten Manager sowohl die aktuelle Lage als auch den Geschäftsausblick für die kommenden Monate besser bewerten als bisher. Dennoch Sorgen bleiben, wie es in Sachen Ausbreitung der Corona-Pandemie weitergeht, ist ja keine ausgemachte Sache. Die Sorge vor einem zweiten Lockdown, selbst wenn er lokal begrenzt ist, ist halt nach wie vor groß. Und was man halt auch nicht vergessen darf, die Wirtschaft in Schwung zu bringen, das kostet wirklich sehr, sehr viel Geld. Viele machen sich einfach Sorgen, dass wir eine lang andauernde Wirtschaftskrise sehen werden. Beim DAX heute keinen klaren Trend. Er ist leicht im Plus, steigt auf 12.669 Punkte.
Die Bundesregierung hat heute Reisewarnungen für eine Reihe europäischer Regionen verhängt. Stellt sich natürlich die Frage, wie steht's um die Reisewerte?
Die Bundesregierung hat Regionen in 11 EU-Ländern zu Corona-Risikogebieten erklärt, warnt nun vor Reisen dorthin. Darunter sind Tschechien und Österreich, die Hauptstädte Dänemarks, Portugals und Irlands, also Kopenhagen, Lissabon und Dublin. Insgesamt sind damit nun 14 von 27 EU-Mitgliedstaaten zumindest teilweise wieder als Risikogebiete ausgewiesen. Ja, der Billigflieger Ryanair beispielsweise hat angesichts der Reisebeschränkungen erst rund ein Viertel der saisonal üblichen Flugbuchungen zu Beginn des Winterflugplans hereinbekommen. Ryanair reagiert, will Werbeanreize geben. Andere Fluggesellschaften haben mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen. Die Aktien geben nach. Lufthansa Papiere 1,5% im Minus. Aktien von EasyJet verbilligen sich um 0,25%.
Heute neue Zahlen vom Autozulieferer Heller. Wie sieht es da aus?
Ja, nicht so gut. Die Aktien fast 1% im Minus. Heller ist ein Licht- und Elektronikspezialist, der unter anderem für die Automobilindustrie zuliefert. Und wenn es der nicht gut geht, dann bekommen das auch die Zulieferer zu spüren.
Dann schauen wir noch schnell auf Euro, Gold und Anleihen. Euro ist ja immer sehr stark gewesen, aber jetzt verlassen ihn die Kräfte, oder?
Deutlich. Der Euro kostet nur noch 1,1645 Dollar. Die Feinunze Gold wird mit 1.856,92 Dollar gehandelt. In Euro umgerechnet sind das dann 1.594,50 Euro. Und die Umlaufrendite ist gesunken von minus 0,52 auf minus 0,53%.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Und jetzt gehen wir weg von den Aktien in das pralle Wirtschaftsleben. Die Automobilwirtschaft, derzeit ein Desaster. Die Luftfahrtbranche nicht minder. Und die Ursache in diesen beiden Fällen, die Corona-Pandemie, die Umsatzerträge, Renditen, alles purzelt ins Bodenlose. Aber ein paar Ausnahmen gibt es eines. Eine davon ist die Wassersportbranche. Die gehöre zu den Gewinnern der aktuellen Krise, heißt es beim Bundesverband Wassersportwirtschaft auf der Messe Interboot in Friedrichshafen. Thomas Wagner hat nachgefragt, warum das so ist. Zunächst nicht auf dem Messegelände, sondern dort, wo Wassersportler sich am wohlsten fühlen, nämlich auf ihren Schiffen.
An den Bootsstegen des württembergischen Yachtclubs Friedrichshafen.
Also wir haben heute fast einen Südwind und der ist ziemlich kräftig. Ich würde mal sagen 3 bis 4 Windstärken. Das ist natürlich für einen Segler das Schönste, solche Windstärken.
Skipper Benno Meyer sitzt auf seiner 9-Meter-Yacht bereit zum Auslaufen. Kaum Schiffe an diesem frühen Abend auf dem Bodensee, das ist ihm gerade recht, denn selten war so viel los wie in dieser Saison wegen Corona.
Bei mir war das bestimmt so, weil wir natürlich eine Urlaubsreise auch verschoben haben, beziehungsweise noch gar nicht angetreten haben. Und dafür haben wir halt eine Bootsreise hier gemacht, hier am Bodensee.
Ja gut, die Leute konnten nicht verreisen und dann haben sie halt in Naherholung ihr Geld investiert, bis hin, dass sie ein Boot gekauft haben.
Ergänzt Oswald Freivogel, Präsident des Württembergischen Yachtclubs. Seine Beobachtung wird gestützt durch die Aussagen vieler Aussteller auf der Wassersportmesse Interboot.
Also prozentual würde ich so sagen, so um die 10-15% haben wir mehr Umsatz gemacht zu den Vorjahren.
Ich hätte jetzt mal gesagt, so ein Anstieg vom Umsatz von 10%.
Carsten Baas, Vertreter des Yachthändlers und Herstellers Hanse aus Greifswald, und Peter Grimm, Chef der Brunert-Grimm-Werft im schweizerischen Bottichofen, sprechen über deutliche Umsatzzuwächse in diesem Jahr. Kunden, die Corona-bedingt keine teure Fernreise antreten können, investieren in Schiffe. Vor allem, so Yachtclub-Präsident Oswald Freivogel, in solche, die man zum nächsten Binnengewässer einfach mitnehmen kann, für die man keinen festen Hafenliegeplatz benötigt.
Es hat sich deutlich gezeigt, dass zunehmend trailerbare Boote, die morgens rein und abends raus konnten, also insbesondere kleine Motorboote, mehr auf dem See waren, definitiv. Und natürlich Stand-up-Paddler ohne Ende.
Stand-up-Paddler, die mit den sogenannten Subs, also Stand-Up-Paddling-Boards unterwegs waren, scheinen sich auf den Gewässern geradezu explosionsartig vermehrt zu haben. Subs, das sind etwa 2 Meter lange Bretter, auf denen man sich mit einem Paddel auf dem Wasser fortbewegt. Stefan Bürger, Händler aus Nürtingen.
Nein, dieses Jahr war natürlich beim SUP eine sehr hohe Nachfrage da bei diesen Stand-Up-Paddleboards, vor allem bei den aufblasbaren. Grund dafür natürlich, dass viele Menschen weniger gereist sind, mehr im Inland unterwegs waren, sich überlegt haben, was mache ich im Urlaub, was mache ich für Sport. Und natürlich die Möglichkeit, relativ günstig aufs Wasser zu können.
Einstiegsmodelle sind schon ab 300 Euro zu haben. Akzeptable Qualität und Komfort gäbe es bei Boards ab 500 Euro und mehr, sagen Händler auf der Interboot. Gerade in Corona-Zeiten ist für den Boom im Stand-Up-Paddling aber noch ein weiterer Faktor ausschlaggebend.
Es hat damit zu tun, dass man quasi keine Abstandsregeln beachten muss von 1,50 Meter. Wir sind an der frischen Natur. In der Regel sind die Leute einzeln unterwegs.
So Martin Malchus, Stand-Up-Paddling-Fachmann vom Kanu-Club Konstanz. Oftmals, heißt es in Friedrichshafen, mussten die Händler schon nach den ersten Messetagen nachordern. Doch nicht nur bei den Boards gibt es Engpässe. Michael Heffner aus Friedrichshafen hat ein kleines Motorboot.
Wir suchen gerade auch ein etwas größeres, aber leider finden wir gerade gar nichts, weil der Markt ist schlägefällt einfach.
Was unter anderem damit zu tun hat, dass manche Hersteller von Freizeitbooten mit dem Produzieren nicht mehr hinterherkommen. Bootshändler Peter Grimm aus der Schweiz weist auf Probleme in der Lieferkette hin.
In der Lieferkette, wenn nur der Motor 2 Wochen Verspätung hat, gibt das einen Rattenschwanz und am Schluss ist das Boot 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate später geliefert.
So sehr sich die Bootshersteller derzeit auch über den Boom freuen mögen, so heftig sind doch die Einbrüche, mit denen sich viele Bootscharterunternehmen konfrontiert sehen. Wer beispielsweise Segelboote in Revieren wie den Seychellen oder in der Karibik vermietet, hat Stillstand. Seit Monaten. Hartmut Holtmann, Chef einer Charteragentur aus Stuttgart.
Das trifft uns ganz erheblich, weil im Grunde genommen haben wir in den letzten Monaten überwiegend bereits bestehende Buchungen umgebucht und die letzten Monate waren sozusagen weitgehend ohne Umsatz.
Hartmut Holtmann, Chef einer Charteragentur, im Beitrag von Thomas Wagner. Die Preise für Wohnhäuser und Eigentumswohnungen haben sich in Deutschland weiter erhöht, trotz Corona. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Jerome Busch.
Im zweiten Quartal von April bis Juni stiegen die Preise für Wohnungen, Ein- und Zweifamilienhäuser um durchschnittlich 6,6% gegenüber dem Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt mit. Damit fiel die Preissteigerung höher aus, als noch in einer ersten Schätzung vor 4 Wochen erwartet. In den 7 größten Städten Deutschlands waren Ein- und Zweifamilienhäuser 6,5%, Eigentumswohnungen 6,1% teurer als im Vorjahresquartal. In den anderen Großstädten ab 100.000 Einwohnern stiegen die Preise teils noch deutlicher. Auf dem Land waren die Steigerungen hingegen moderater. Das Finanzvermögen des deutschen Staates ist vor der Corona-Krise deutlich gestiegen. Der Bestand an Bargeld, Einlagen, Wertpapieren, Ausleihungen und sonstigen Forderungen summierte sich Ende 2019 auf etwa 964 Milliarden Euro, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das Vermögen stieg damit gegenüber Ende 2018 um knapp 40 Milliarden Euro und erreichte den höchsten Wert seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2010. Dem Finanzvermögen stehen allerdings auch Schulden im Wert von rund 2 Billionen Euro gegenüber. Das Finanzvermögen steigerte sich dabei sowohl beim Bund als auch bei den Ländern und Kommunen. In den einzelnen Bundesländern verlief die Entwicklung allerdings sehr unterschiedlich. Während in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin das Vermögen stark anstieg, verzeichneten Niedersachsen und das Saarland Rückgänge. In Niedersachsen etwa ist das Land über Aktien am Automobilkonzern VW beteiligt und die VW-Aktie ist stark gefallen. Der frühere VW-Chef Martin Winterkorn muss auch wegen des Vorwurfs der Marktmanipulation vor Gericht. Das teilte die zuständige Kammer des Landgerichts Braunschweig mit. Neben seiner Anklage wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs bei der VW-Abgasaffäre muss sich Winterkorn nun auch wegen mutmaßlich zu später Informationen von Anlegern vor Gericht verantworten. Das Gericht erklärte, Winterkorn solle trotz Kenntnis von dem Einbau einer unzulässigen Abschalteinrichtung und des sich seit Frühjahr 2015 abzeichnenden erheblichen finanziellen Risikos den Kapitalmarkt vorsätzlich nicht rechtzeitig informiert haben.
Das waren die Wirtschaftsnachrichten heute mit Jérôme Busch. Vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Nach den bundesweiten Razzien in fleischverarbeitenden Betrieben geht es heute besonders um die fragwürdigen Leiharbeitsfirmen, die viele meist osteuropäische Arbeitskräfte illegal ins Land geschleust haben sollen.
Gegen diese Firmen richteten sich die Ermittlungen, stellt die Frankfurter Allgemeine Zeitung zunächst klar, nicht gegen die Fleischbetriebe selbst. Ihnen kann zumindest juristisch wohl kein Vorwurf gemacht werden. Und doch läge es gerade im Interesse der ohnehin schon in Verruf geratenen Branche, genauer hinzuschauen, wen sie da eigentlich beschäftigt. Ukrainische Studenten als Praktikanten in der Fleischerei? Da sollte doch schon der gesunde Menschenverstand ausreichen, um skeptisch zu werden. Es ist gut, dass die Politik nun aktiv wird. Wer nicht hören will, muss eben fühlen. Das Handelsblatt betont, wenn 800 Polizisten ausrücken und mehr als 40 Wohn- und Geschäftsobjekte durchsuchen, dann geht es nicht um ein paar Kleinkriminelle. Die Ausbeutung in der Fleischindustrie ist seit vielen Jahren offensichtlich. Wer den Schleusern dauerhaft das Handwerk legen will, der muss sich intensiv mit denjenigen Großunternehmen beschäftigen, die Schleusern und Leiharbeitsfirmen erst den Spielraum schaffen, um am Geschäft mit der Ware Mensch gut zu verdienen. Umso unverständlicher findet es die Tageszeitung Taz aus Berlin, dass manche Bundestagsabgeordnete von CDU und CSU versuchen, das von SPD-Minister Heil geplante Verbot auch der Leiharbeit, nicht nur der Werkverträge, im Kernbereich großer Schlachthäuser zu verhindern. Tönnies und seine Konkurrenten brauchen Leiharbeit nicht, um Produktionsspitzen etwa während der Grillsaison abzudecken. Dass im Sommer mehr gegrillt wird, ist ja absehbar. Und wenn es wirklich eng wird, können die Arbeitgeber mit bezahlten Überstunden reagieren. Der Umgang von Gesundheitsminister Spahn mit der gesetzlichen Krankenversicherung beschäftigt die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder. Dass Spahn die hohen Rücklagen einer Reihe von Krankenkassen ein Dorn im Auge sind, ist lange bekannt. Nun hat er die Corona-Krise genutzt, um doch noch an deren Geldspeicher zu kommen und wirft die Überschüsse in den großen Topf, aus dem alle gesetzlichen Kassen Zuweisungen bekommen. Damit bestraft Spahn die Kassen, die gut gewirtschaftet haben. All das nur, um das Versprechen mit Ach und Krach zu halten, die Sozialversicherungsabgaben im Wahljahr 2021 bei 40% zu stabilisieren.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit Sina Fröndrich am Mikrofon. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.